ARD.
Hallo und herzlich willkommen zu Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Diese Woche mit mir, mit Julia Nestlin, und mir gegenüber sitzt Enneas Roch. Hi Enneas.
Hallo, der Scheich der Stochastik ist auch da.
Ich bin gespannt, was da denn heute wieder dahinter steckt. Bei mir geht's heute ums aufs Klo gehen und wie ihr eure Performance boosten könnt dadurch. Wir sprechen da gleich drüber. Aber ich möchte an der Stelle noch Rod Stewart gratulieren, der hat nämlich heute Geburtstag. Und der amerikanische Elektroingenieur John Hibbett hat an dem heutigen Tag vor sehr vielen Jahren festgestellt, dass die Ionosphäre für Funkwellen durchlässig ist. Wieder was gelernt.
Zwei besondere Ehrentage, die wir hier bei Fakt ab auf jeden Fall feiern müssen. Ich wurde hier oft für Rod Stewart gehalten. Große Nase, Strubbelfrisur, millionenschwer.
Ich lieb's. Er wird 79. So alt wirst du noch nicht.
Du hast gesagt, Kacken hilft bei der Performance. Ich habe auch was Menschliches mir angeguckt. Es geht um Hula Hoop. Das ist ja kompliziert. Also man muss irgendwie durch Bewegung der Hüften diesen Ring dauerhaft in der Schwebe halten. Und wie man das am besten hinkriegt, das haben jetzt MathematikerInnen beantwortet mit Berechnungen und Experimenten mit Robotern.
Wow, okay.
Sie sagen, man muss vor allen Dingen den richtigen Körper haben. Und ich gebe gleich schon mal den Spoiler. Leute, wir haben den richtigen Körper. Wir Menschen haben einen guten Körper für Hula Hoop. So, eigentlich wäre die Meldung jetzt zu Ende. Ich habe viel Irreführendes gelesen, aber wir erzählen euch natürlich die ganze Geschichte hier. Die Forschenden, die kommen von der New York University in New York, im Bundesstaat New York. Und die haben untersucht, wenn ein Objekt, ich sage es erstmal abstrakt, kreisende Bewegungen macht, so ähnlich wie eine Hüfte, welche Form muss dieses Objekt dann haben, damit ein Ring, der um dieses Objekt rumgelegt ist, nicht runterfällt, sondern die Schwerkraft besiegt.
Ja.
Und das haben sie in Experimenten auch untersucht.
Ich habe sofort einen tanzenden King Julian vor meinem inneren Auge, ehrlich gesagt, während du das so beschrieben hast.
Es ist etwas abstrakter. Also der Mathematiker spricht gern von rollenden Kontaktpunkten auf einer bewegten Oberfläche. Sie haben sich so einen Mini-Hula-Hoop gebaut. Ganz dünne Zylinder, so dick wie ein Finger oder eine Zigarre, so. Aus 3D-Druck mit rauer Oberfläche, so Ring drum, und der Ring ist so, ja, so groß wie ein Taschenbuch. Und dann fährt dieser kleine Zylinder, dieser dicke Finger, fährt im Kreis, in so einem ganz kleinen Kreis. So, und dann haben sie die Bewegung des Rings, den sie um diesen Zylinder gelegt haben, nachverfolgt. Was macht der Ring? Der fällt runter. Dann haben sie es probiert mit anderen Querschnitten, also nicht so einem starren Zylinder, der oben und unten gleich dick ist, sondern mal mit sowas wie Kegel oder Sanduhr.
Oh, mit einer Taille.
Und rat mal, welche Form gut ist für Hula Hoop.
Naja, ich meine, wenn der menschliche Körper den richtigen Körper hat, dann irgendwas mit einer gewissen Taille. Also wahrscheinlich die Sanduhr.
Surprise, surprise, genau. Wenn der Körper Hüften hat, oder unter ExpertInnen, wenn er eine kritische Neigung aufweist, dann ist alles super. Der Kegel ist auch noch in Ordnung, nur sozusagen der ganz glatte Zylinder ist Käse.
Moment mal, der Kegel ist in Ordnung, der nach oben eng wird.
Der nach oben eng wird. Der ist in Ordnung, um mit Hula Hoop zu starten. Wenn du den Ring zu tief drauf tust, also unten, wo er dick ist,
ja,
der Kegel, dann fällt er runter beim Hula Hoop. Wenn du ihn zu hoch drauf tust, dann steigt er immer weiter an die Spitze. Das ist nicht so toll.
Ja, der fliegt doch weg.
Der fliegt dann weg, genau. Aber wenn du sagst, ich will mehr, ich will nicht nur ein, zwei Runden, ich will unendlich lange praktisch Spaß haben, dann brauchst du eine Taille, eine Krümmung, die, wenn der Ring sich dann aus einer günstigen Drehlage entfernt, ihn sanft wieder zurückführt. Ja, also du brauchst eine gewisse vertikale Kraft, die den Reifen stabilisiert, wenn er aus seiner perfekten Lage rausgeht. Und das heißt, du brauchst eine Hüfte. Es muss unten und oben halt dicker werden und den Ring wieder ein bisschen zurückdrücken. Das ist alles. Aber schön, dass wir es jetzt wissen.
Okay, und die haben das so im Mini-Format nachgebaut. Du hast gesagt, so Taschenbuchgröße und dann diese kleinen Objekte in der Mitte irgendwie rotieren lassen. Aber ich sag mal, wir rotieren doch unsere Hüfte auch nicht so in perfekten Kreisen beim Hula Hoop, oder?
Nee, und vor allen Dingen, wir stehen ja auch mit unseren Füßen fest am Boden. Also dieser Zylinder oder diese Sanduhr oder was auch immer ist halt im Kreis gefahren, in einem sehr kleinen Kreis. Das kommt schon dem Wackeln einer Hüfte irgendwie nahe, aber es ist schon sehr abstrakt, ja. Und ich sag mal, der zentrale Satz aus dem Paper, liebe Kolleginnen und Kollegen, die alle darüber berichtet haben. Man muss schon zu Ende lesen. Da steht, Menschen haben nicht kreisförmige Querschnittsformen und verwenden nicht kreisförmige Gyrationsbahnen.
Jesus, ja? Da wundert mich gar nicht, dass es niemand verstanden hat.
Und die sagen, wir haben ja bestimmte Taillenstellen, zum Beispiel unsere Taille, aber auch der Hals oder Handgelenke. Du hast überall sanduhrförmige Stellen an deinem Körper. Und das könnte erklären, warum manche Artistinnen und Artisten das schaffen, so ganz, ganz viele Ringe sehr, sehr lange kreisen zu lassen. Denn wenn du nicht den perfekten Körper hast, musst du halt mehr Arbeit reinstecken. Aber wenn du Sanduhrform hast, dann läuft es wie von selbst.
Okay.
Also du musst sozusagen konkav sein.
Ja. Konkav. Stimmt, das konkav ist das, was zusammengeht. Konvex ist das, was bauchig ist, gell?
Weiß ich nicht. Kennst du zufällig einen Merkspruch?
Nee. Du?
Ja, natürlich. Ich bin ja in den 1990er Jahren zur Schule gegangen. Da hat man auf jeden Fall gute Merksprüche gehabt. Zum Beispiel, war das Mädchen brav, ist der Bauch konkav. Ja.
Ja.
Den kennst du auch, ja?
Ich wollte es jetzt nicht zitieren.
Es ist ein bisschen aus der Zeit gefallen, ja.
Haben wir das auch mal wieder uns vergegenwärtigt, diese wunderschönen, auch mit Stalaktiten und Stalagmiten, da gab es ja auch so tolle Merksätze. Lirum larum.
Also konkav mit einem A ist wie ein Tal und konvex mit E ist wie ein Berg, ja, so kann man sich das auch merken.
Das ist unser offizieller Merkspruch.
Ja. Wichtig finde ich an der ganzen Geschichte noch ist, diese Forschung wurde nicht nur für Hula Hoop gemacht, steht da, ich weiß auch nicht, wer das sonst publiziert hätte, sondern, und das kann ich jetzt nicht so nachvollziehen, aber auch für Roboter. Mhm. Sie sagen also, durch das, was wir jetzt verstanden haben über den perfekten Hula Hoop, dadurch können Roboter Objekte durch geschickte Bewegungen positionieren, ohne sie zu greifen. Also der Ring beim Hula Hoop, der hält ja auch in der Luft, ohne dass ihn einer festhält.
Ja.
Das schreiben sie, prima. Jetzt wissen wir auch, wie man Sachen irgendwie in der Luft hält oder irgendwo hin tut, ohne sie zu greifen. Ich denke, ich sehe diesen Anwendungsfall nicht. Und sie sagen, ja, es gibt ja auch Forschung dazu. Zum Beispiel, stell dir vor, du möchtest eine robotische Hand haben, die durch Rollen statt durch Greifen die Position von Objekten ändern kann. Da gibt es auch ein Paper zu. Wäre billiger, weil dann kannst du dir Gelenke sparen, wenn das Ding nicht greifen muss. Das Paper ist von 95, weiß nicht, wie weit man da so mit der Robotik war. Ich sehe es nicht. Also, wenn du einen Roboter baust, der was greifen soll, ja, dann gib ihm doch Hände zum Greifen. Ja, stell dir mal vor, du hast so einen Haushaltsroboter und sagst, bring mir mal die Cola-Flasche. Ja, und dann hat er aber keine Hände, sondern muss die irgendwie in der Hüfte schütteln.
Hä? Ich check's gar nicht. Wie soll das denn funktionieren?
Ich check's halt auch nicht. Wie soll das denn gehen? Also wie soll man was positionieren? Ja, also es ist, abgesehen davon, dass wir nur dann die Cola aufmachen willst und der hat sie vorher irgendwie 10 Runden um die Hüften geschüttelt. Nee. Also ich würde sagen, das haben die reingeschrieben, damit das gut klingt. Hm. Oder Leute, kennt ihr euch mit Robotik aus und sagt, ja klar, ja, Hula-Hoop-Hüfte ist der letzte Schrei statt Greifarm. Dann schreibt mir, ich möchte es wissen.
So, also wenn du deine Performance auch beim Hula-Hoop oder ansonsten physisch-kognitiv verbessern willst, ne, vergiss Sudoku und Fitnessstudio, geh einfach mal ordentlich aufs Klo.
Das ist alles.
Das ist alles. I mean, es wurde untersucht an 13 Profi-Triathleten. Ich weiß es nicht, inwiefern die so zu uns adaptierbar sind, die Ergebnisse dann, inwiefern wir Profi-Triathleten ähnlich sind. Aber
hallo, ja, klar.
Rein theoretisch. Also, das Ergebnis ist von Forschenden der Uni Taipei. Und klar, ne, N gleich 13 ist jetzt nicht riesig, aber die Ergebnisse sind dennoch interessant und sie bauen auf einer Reihe von Studien zum Zusammenhang von Verdauung und kognitiver Performance, die in eine ähnliche Richtung zeigen. Also das ist relativ valide, was da rauskommt, meiner Meinung nach. Was haben sie gemacht? Sie hatten also diese 13 Profi-Triathleten und denen haben sie gesagt, geht doch nochmal aufs Klo und wenn ihr nicht könnt, hier ist ein Abführmittel. Und dann eine Stunde nach dem aufs Klo gehen, haben die einen Test bekommen. Und zwar einen Stroop-Test. Kennst du den Stroop-Test?
Ich kenne eine Stroop-Waffel aus Holland. Aber
ja, ich dachte auch, ist das irgendwas mit Waffeln? Ist es nicht. Und zwar ist es dieser Test, wo Wörter ausgeschrieben sind, Farben, also rot, grün, blau. Aber das Wort ist in einer falschen Farbe gedruckt.
Ah,
also steht zum Beispiel gelb in grünen Buchstaben. Und du sollst dann grün sagen.
Oh nein.
In diesem Test wird deine Reaktionszeit zwischen kongruentem und Inkongruentem gemessen. Also die Stimuli sind ja nicht kongruent miteinander. Und das könnt ihr selbst gerne mal ausprobieren. Ich habe es auch jetzt in der Vorbereitung mal wieder gemacht. Irgendwie kennt man ja diesen Test. Einfach mal in der Suchmaschine eures Vertrauens Stroop-Test eingeben. Da kommen ganz viele verschiedene. Von der Uni Washington gibt es zum Beispiel einen, wo man so vergleichen kann. Einmal die Zeit stoppen, wo alles richtig geschrieben ist. Was heißt richtig, aber halt grün, auch grün geschrieben ist. Und man da die Zeit stoppen kann. Und dann dasselbe nochmal falsch rum. Und ich sag mal so, ich war vorher auch nicht auf dem Klo, aber bei mir war der Unterschied massiv. Eneas, hast du Bock, kurz auszuprobieren? Ich habe dir eins mitgebracht.
Okay, muss ich jetzt die Zeit stoppen, oder?
Wir können es einfach mal so vom Gefühl her machen, wie flüssig du das jetzt hinkriegst. Das sind einfach nur Farben, die in der falschen Farbe gedruckt sind.
Ja, und was soll ich machen?
Vorlesen.
Vorlesen, was da steht. Rot, gelb, rot, grün, blau, gelb, blau.
Nee, nicht vorlesen, genau, so, sorry. Die Farbe sagen, in der es gedruckt ist. Das haben wir gelesen, sagen, fängt mit Rot, Grün, Gelb an. Das war sehr schnell.
Einfach, der war aber einfach.
Ja, aber jetzt, sieht man den Vergleich.
Ja, genau, jetzt soll ich die Farbe sagen, ja?
Okay. Ja.
Grün, Blau, Gelb, Rot, Gelb, Rot.
Es ist deutlich schwerer, rot, gell?
Ja.
Ist die Frage, wann warst du das letzte Mal auf dem Klo?
Ich weiß es nicht, ist das schlecht? Ist das? Heute Morgen wahrscheinlich.
Naja. Also, in dieser Untersuchung kam raus, 9 von diesen 13 Triathleten haben besser abgeschnitten, wenn sie eine Stunde vorher Stuhlgang hatten. Und unter denen, die Abführmittel genommen haben, haben tatsächlich alle besser an diesem Kognitionstest abgeschnitten. Warum? Vermutet wird, mit einem leeren Darm werden die Blut- und Sauerstoffreserven von der Verdauung einfach für andere Vorgänge im Körper frei, zum Beispiel für Vorgänge im Gehirn. Und das kann die Kognition verbessern. Und ne, diese Verbindung zwischen Darm und Gehirn, das ist ja ein Ding. Wir wissen auch aus älterer Forschung, dass Darmgesundheit und Hirnfunktion zusammenhängen. Zum Beispiel bei Parkinson-Patienten, die Verstopfung haben, da hat man das auch schon gemessen, dass die Kognition durchaus beeinträchtigt ist. Es gibt diese Darm-Hirn-Achse, in der Darmwand befinden sich irgendwie mehr Nervenzellen als im Rückenmark. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen, was der Darm und die Ressourcen, die der Darm verbraucht oder eben nicht, für Auswirkungen auf unser Gehirn haben. Und das ist das eine, ne, kognitive Leistung. Das andere ist physische Leistung auch. Das haben die sich nämlich schon mal angeguckt, ein Jahr vorher. Und da haben sie gemessen, wenn diese Triathleten aufs Rad steigen, werden sie später müde, wenn sie vorher auf der Toilette waren. Und die sagen, das liegt nicht unbedingt daran, dass die Muskeln irgendwie jetzt mehr Power haben, sondern so ein Triathlon, den gewinnst du im Kopf, den gewinnst du im Kopf. Da ist einfach mehr Ressource für das Gehirn da, dass das uns zum Durchhalten treiben kann.
Und es ist nicht, dass die, ich weiß jetzt nicht, was eine typische triathletische Stuhlportionsgröße ist, dass da irgendwie noch, ich sag mal, 800 Gramm auf dem Rad mitbewegt werden müssen. Und das macht sich dann im Leistungssportbereich bei Millisekunden schon bemerkbar. Das ist es nicht.
Das kann schon auch sein, habe ich auch gedacht. Ich habe auch mal so ein bisschen weiter rumgelesen und ich habe zum Beispiel bei Footballmannschaften gelesen im Netz, dass da einige berichten, dass ihr Trainer ihnen auch Kaffee gegeben hat, halt so ein paar Stunden vor einem Spiel. Und der Trainer gesagt hat, hier halbes Pfund leichter, halbe Sekunde schneller. Ne? Also aus der anekdotischen Evidenz haben das einige bestätigt. Auch zum Beispiel bei Pferderennen ist das ein Ding, dass man versucht, dass die Pferde vorher noch mal äpfeln. Man kennt das, glaube ich, auch von Hunderennen, Kamelrennen, Ziegenrennen. In Frankreich ein Ziegenrennen scheinbar ein großes Ding, habe ich jetzt auch neu gelernt. Ja, also geht einfach mal, geht mal gut aufs Klo, bevor ihr irgendwie einen Test schreibt oder hier ein Fußballmatch habt oder so.
Wir Menschen sind auf dem Mars gelandet. Das ist cool.
Ist ein Mensch auf
dem... Okay, ja, mit Geräten. Okay.
Ach so, okay, ich dachte schon, ich hätte was verpasst.
Nee, es ist so cool ist es da doch nicht, aber ja, man kann es aber auch ganz anders sehen. Man kann sagen, so jetzt liegen da Schrottteile von uns auf einem fremden Planeten rum. Trümmer, Landemodule, Fahrzeuge, die fahren auch noch rum, Helikopter, Bohrer, was auch immer. Man kann also sagen, wir Menschen haben es schon geschafft, bevor wir erstmal da angekommen sind, den Mars schon mal ordentlich zuzumüllen. Aber das ist vielleicht gar kein Müll. Das sagen Anthropologinnen und Anthropologen, also Profis in Menschenkunde, im Magazin Nature Astronomy. Die sagen, der Schrott auf dem Mars, der ist gar kein Schrott, sondern das sind wertvolle Artefakte.
Absolut, da würde ich mitgehen als Kulturwissenschaftlerin.
Ja? Wieso?
Naja, das ist ja alles Zeugnis der Menschheitsgeschichte. Wir gucken uns doch auch sonstigen Müll an als Archäologinnen und Archäologen und finden es lustig. Wir reden hier oft genug über irgendwelche Latrinen und so weiter. Warum nicht auch Leute in 3000 Jahren über uns?
Das stimmt. Also wir erhalten und schützen ja Dinge, die hier auf unserer Erde zeigen, wie wir uns entwickeln und unsere Geschichte dokumentiert, warum nicht auch im All? Also hat Weltraummüll einen archäologischen Wert?
Ja.
Also kann man so sehen. Das argumentieren die AnthropologInnen da jetzt auch und sagen hier, wir machen ja auch nicht die Reste alter Stadtmauern platt und setzen dann da einen Actionmarkt hin. Genauso müsste man auch im Mars in Zukunft sagen, hier bitte nicht landen, hier ist eine historische Landestätte von, was glaubst du, wann das erste Mal ein menschliches Gerät auf dem Mars gelandet ist?
Oh, ich weiß es nicht.
Ich wusste es auch nicht.
So lang her, oder? Vielleicht 40 Jahre?
1971.
Oh, das sind mehr als 40 Jahre.
Das ist etwas mehr. Das sind über 50 Jahre. Der sowjetische Rover Mars 2 ist dort auf dem Mars zerschellt. Wahrscheinlich. Mars 3 ist kurze Zeit später gelandet, aber ausgefallen. Also die ganze Mars-Mission war der Reinfall der russischen Raumfahrtgeschichte schlechthin. Aber ziemlich cool. Vor ein paar Jahren wurden Trümmerteile gefunden, haben Amateure so auf Fotos gesehen. Ach guck mal, da könnte der Mars 2 zerschellt sein. Dieser Pixel hier sieht aus wie ein Stück von der Höhle.
Ja.
Egal, jedenfalls 1971, historische, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Lande, also Bruchlandestätte. Hier bitte nicht mehr landen. Man muss sich auch beeilen, denn die Witterung auf dem Mars, die setzt den Sachen ja zu.
Oh.
Also da gibt es Staubstürme, vielleicht ist bald alles unter Dünen begraben, dann wird es schwierig, das wiederzufinden. Also man sollte schnell, finde ich, irgendwie da eine Ausgrabungsstätte draus machen, was dazu gehört, mit teurem Eintritt und so einem Shop, wo man Schlüsselanhänger und Postkarten kaufen kann. Und dann müssen da irgendwelche Schulklassen hin und sich das angucken. Ich finde, genau so muss das laufen.
Und das ist halt so ein voll der Eiertanz, so, ne? Also überall, wenn also so ein Trümmerfeld, wenn da irgendwas zerschellt ist, alles mit so kleinen Fähnchen ausgestattet und man kann da nirgendwo hintreten, muss immer aufpassen, wo man jetzt seinen Fuß hinsetzt. Und sonst hat man schon wieder das Denkmalschutzamt irgendwie hinter sich her.
Also es gibt schon erste Versuche tatsächlich, ich vermute aus praktischen Gründen. Also der Perseverance Rover, wenn der da rumfährt und zufällig Trümmer von seinen Vorgängern findet, ich weiß gar nicht, was denkt er sich dann?
Ja. Oh.
Dann dokumentiert man das, nicht, dass man da später mit einer anderen Mars-Mission eine Probe nimmt und sagt, ah, jetzt lernen wir was über den Mars, aber hat halt großteils menschliche Trümmer da eingesammelt, das wäre blöd. Aber wenn wir sagen, wir machen daraus jetzt irgendwie ein Kulturerbe, ich denke, bei euch allen irgendwie klingelt jetzt so UNESCO-Kulturerbe im Hinterkopf.
Mhm.
Wäre das auch möglich, das auf dem Mars zu tun? Was meinst du?
Boah, da gibt es ja schon Regeln für, ne?
Da gibt's Regeln. Ich habe erstmal gedacht.
Hast du dir den Katalog durchgelesen?
Natürlich. Weil ich dachte so, jetzt. Ich habe ja schon mal früher geguckt, was muss ich machen, damit eine Tierart nach mir benannt wird. Und jetzt dachte ich, jetzt möchte ich gerne wissen, was muss ich tun, damit ich sagen kann, das hier ist ein Weltkulturerbe. Ich habe erstmal auf dem Planeten Erde angefangen. Kann eine Müllkippe Weltkulturerbe sein? Weil wir, du hast ja gerade gesagt, wir nehmen manchmal alte Latrinen oder so.
Mhm.
Also, ich argumentiere jetzt schon mal im Sinne des positiven Antrags. Liebe Müllkippenbesitzerinnen und Besitzer, mitschreiben jetzt. So eine Müllkippe ist ja Zeuge des menschlichen Umgangs mit Konsum und Ressourcen.
Ja.
Und so eine Müllkippe zeigt ja auch, wie wir Abfall entsorgen oder wie wir Sachen wiederverwenden. Das sind ja menschliche Werte. Wiederverwenden. Die sind ein einzigartiges Zeugnis, diese Müllkippen, von unserer Lebensweise, unserer Ernährung oder auch unserer Technik.
Mhm.
Und sie dokumentieren die Wechselwirkung zwischen Mensch und Umwelt. Also das ist perfekt, das ist ein Weltkulturerbe. Wenn die Müllkippe über ihre reine Funktion hinausgeht, also sie müsste ein symbolischer, kultureller oder technologischer Meilenstein sein. Ja, das heißt, wenn du sagst, ich habe hier was besonders Cooles, eine besonders coole Müllkippe, zum Beispiel, weil es hier sehr, sehr innovativ ist, wie ich hier Recycling mache, dann hat das gute Karten.
Okay.
Also es müsste die universellen Werte und Herausforderungen der Menschheit reflektieren.
Ich habe neulich über irgendeine Müllkippe in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gelesen, die irgendwie CO2 in Beton speichert und deswegen super innovativ ist. Ich meine, wenn ihr Bock auf so einen Antrag habt, go for it.
Ich habe letztens einen Bericht gesehen, da müsste ich jetzt mal nachgucken, was die Zahl war, aber dass die Müllkippen in Deutschland praktisch voll sind. Wir haben gar nicht mehr so viele. Also in den nächsten 10 Jahren sind eigentlich alle Kippen voll.
Oh.
Egal, kann ich jetzt die Transferleistung erbringen im Sinne des Oberstufencurriculums? Transferleistung? Weltraumschrott als Kulturerbe. Also was spricht dafür? Zeugnis menschlicher Schöpfungskraft?
Ja.
Jawohl.
Innovation?
Hm? Bedeutende Errungenschaft, klar, ne? Raumfahrt.
Mhm. Gefährdet.
Das ist auch ein Kriterium. Also wenn du sagst, es ist wichtig und ist vielleicht bald weg, das ist auch immer gut.
Ist ja bald weg, vielleicht wegen Dünen und also ich weiß es nicht, wie krass irgendwie kosmische Strahlung etc. auf dem Mars da die Dinge zerstören.
Zeigt es menschliche Werte?
Ja.
Welche?
Größenwahn, Gier, ja.
Ja, sagen wir mal das Streben nach Fortschritt. Ja.
Nach Größerem, ja.
Ja. Was spricht dagegen? So ein Trümmerteil auf dem Mars sagt nichts über unsere Kultur. Wir lernen nichts über den Menschen.
Findest du?
Ja, es sagt was über unsere Werte, von wegen wir wollen irgendwo anders hin, aber sagt es was über unsere Kultur? Also wäre das, wär, ne?
Also es sagt was über unsere Kultur, dass wir nicht in der Lage sind, so einen Rover unfallfrei zum Beispiel zu landen.
Ja, das sagt ja was über einen bestimmten technologischen Fortschritt.
Das sagt über das Versagen einer einzigen Person.
Ich bin da nicht sattelfest genug, was Kultur bedeutet, muss ich ehrlich sagen.
Also Aeneas. Da müssen wir ganz von vorne anfangen. Doch, also der Kulturbegriff kann schon recht weit gefasst sein.
Kannst du mir kurz Nachhilfe geben? Was ist Kultur?
Also ich sag mal so, in meinem ersten Semester, in der ersten Vorlesung, konnten wir alle unseren Augen nicht trauen, weil wir darüber gesprochen haben, wie der Mensch das Feuer gefunden hat. Das ist auch eine Kulturpraktik, das Feuer dann zu zähmen und aufrechtzuerhalten. Also praktisch der komplette menschliche Handlungsspielraum, je nach Definition, kann sicherlich als Kulturpraktik in irgendeiner Form angesehen werden.
Gut, dann mache ich mal einen Bogen um die Sachen, wo ich mich nicht auskenne. Was spricht noch dagegen? Ein gravierender Nachteil ist, es ist vielleicht eher gefährlich als staunenswert. Es ist ja Schrott und da kann man sich dran verletzen und da, wenn man da landet auf einem anderen Trümmer, geht etwas kaputt. Es steht auch als Symbol für Umweltverschmutzung, das ist nicht gut. Mhm. Und man kann sehr schlecht was daraus lernen, weil man es nicht erleben kann. Es ist halt sehr weit weg, man sagt nicht so, geh doch dahin und schau es dir an, das ist tolle Kultur, sondern so schnell kommen wir halt nicht zum Mars. Das Konzept des Weltkulturerbes ist schon recht traditionell an Objekte gebunden, die auf der Erde existieren.
Heißt ja auch nicht Universumskulturerbe.
Liebe UNESCO, statt Weltkulturerbe, wie wäre es denn mit Weltallkulturerbe?
Ja, stimmt.
Wenn es das in Zukunft gibt und sagen, das kann man jetzt machen, das wäre ja auch in anderer Hinsicht clever. Wenn wir sagen, so, jetzt kann man sich bewerben für ein Weltallkulturerbe, vielleicht kommen dann ja die ganzen Aliens, die seit Jahren unsere Funksprüche ignorieren, raus und sagen, hier, ich möchte bitte den Mars einreichen. Ich habe das gerade nicht ganz verstanden. Also was ist jetzt Kultur? Alles, was wir Menschen einfach machen, oder?
Ja, also was der Mensch vielleicht dann auch an andere weitergibt oder was wir in der Gesellschaft irgendwie, worauf wir uns geeinigt haben und dann damit arbeiten. Also zum Beispiel nehmen das Feuer und nutzen es zum Kochen. Oder wir entwickeln etwas. Oder wir bearbeiten die Natur in irgendeiner Form mit einer selbst erfundenen Technik. Also das kann alles als Kultur betrachtet werden. Also es ist nicht nur Hochkultur in dem engsten Sinne, ne? Also nicht nur irgendwie Oper und Ballett.
Aber wenn ich sage, ich befasse mich mit Kultur, kann es auch heißen, ich fahre über die Autobahn, weil die Autobahn, da habe ich die Natur bearbeitet.
In gewisser Weise ist das Bauen von Autobahnen eine Kulturtechnik, würde ich sagen, ja. Aber wo wir gerade schon bei streitbarer Kultur sind und auch verschrienem Kulturerbe, Thema Graffitis. Das ist ja auch, also kulturwissenschaftlich super interessant und ich finde auch komplett falsch, das zu verschreien oder zu übermalen in der Stadt. Meine persönliche Meinung, weil das sind einfach auch Zeugen unseres Zeitgeists. Und in 1000 Jahren ist wieder auch anders interessant als heute. Also heute regt sich halt die Barbara drüber auf, aber in 1000 Jahren werden da wieder Doktorarbeiten drüber geschrieben. Oder auch schon heute. Also es gibt tatsächlich Graffiti-Forschung, ist ein sehr neues Forschungsfeld, also vielleicht 10, 20 Jahre alt, wurde natürlich sehr lange links liegen gelassen. Und das ist auch den ganzen Graffitis passiert, die in Pompeji entdeckt wurden. Die wurden zwar systematisch erfasst, aber super lange wissenschaftlich einfach überhaupt nicht beachtet. Das finde ich schon krass.
In Pompeji, im alten Pompeji, das, was jetzt nicht mehr gibt.
Richtig, ja. Also so 79 nach Christus war ja dann dieser Vulkanausbruch und alles, was da so an Wände gekritzelt wurde, nicht alles, aber viel, ist auch erhalten geblieben. Und da wurde alles Mögliche hingeritzt. Ne? Also,
Sekunde, also gekritzelt, was ist denn, also ich hätte jetzt gesagt Graffiti, ich habe eine sehr klare Vorstellung davon, was das ist und versuche gerade die Transferleistungen in die Antike.
Ja.
Also was ist der Unterschied zwischen zum Beispiel Leonardos Abendmahl, das ist ja auch an die Wand gekritzelt, und wer das liest, ist doof, mit der Spraydose geschrieben. Also was macht das Graffiti in der Antike zum Graffiti? Also einfach nur Gekritzel oder also fehlt eine gewisse Ästhetik oder ein Aufwand?
Boah, der Unterschied zwischen Kunst und Graffiti, es gibt ja auch Graffiti, was Kunst ist, ne? Ab wann ist jemand ein Künstler oder nicht? Das ist jetzt auch eine sehr spannende Frage, die du da aufmachst, Aeneas.
Wovon lebt eigentlich Bensky?
so ungefähr. Aber interessant, was du sagst, weil Graffiti, da denken wir heute an Sprühdosen, leitet sich vom italienischen Graffiare ab, vom Zerkratzen. Und damals wurde tatsächlich eher gekratzt als gemalt oder gespült. Gesprüht. Was wurde da alles hingemacht? Natürlich Beleidigung, Werbung, aber auch einfach kleine Bildchen. Ein paar hübsche Zitate habe ich gefunden. Zum Beispiel, wir haben ins Bett gepinkelt, ich gestehe, es war unser Fehler. Wird, wenn du fragst, warum, es war kein Nachttopf da. Oder auch Nikopolis, ich habe mit dir geschlafen und auch mit Proculus und Fructus aus dem Haus des Holconius.
Uiuiui. Das wurde
fast obszön teilweise. Also es gibt da ganze Bücher über die verschiedenen Sprüche, die da sind.
Spicy Lateinunterricht.
Aber etwas neuer ist die Erkenntnis, dass auch Kinder sich auf den Wänden verewigt haben.
Ach so, das waren Zitate von Erwachsenen mit, ich habe ins Bett gemacht.
Ich gehe davon aus, ja.
Ja, stimmt, Kinder würden sich nicht beim Wirt entschuldigen. Ja.
Das stimmt. Auf jeden Fall, was haben Kinder dann hingemalt? Zum Beispiel Gladiatorenkämpfe. Und ich dachte mir dann so, Moment mal, wie war das denn mit Jugendschutz im alten Rom? Haben Kinder auch Gladiatorenkämpfe gesehen? Haben sie es deswegen gemalt? Da entzündete sich kürzlich ein kleiner Disput zwischen Psychologinnen und Psychologen. Weil wenn du da so eine Zeichnung hast, du weißt ja nicht, ist es von einem Kind oder nicht. Ich meine, ja, manche Zeichnungen sind so in 20 bis 50 Zentimetern Höhe. Das würde dafür sprechen, dass es von einem kleinen Menschen gemalt wurde.
Oder einem sitzenden, ja.
Oder einem sitzenden Menschen. Manchmal hast du Kopffüßler, das ist ja so typisch für Zeichenentwicklung von Kindern, ja. Oder wenn es sehr einfach ist. Aber kann ja auch sein, dass ein Erwachsener das für Kinder gemalt hat. Aber wenn Kinder im Kolosseum waren, ich meine, da habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht, das ist ja schon krass, aber ich meine, keine Ahnung, auf irgendwelchen Mittelaltermärkten, früher im Mittelalter wurden ja auch Leute einfach hingerichtet und haben wahrscheinlich auch ganze Familien spektakelmäßig zugeguckt.
Ich glaube, die Anforderungen an den Jugendschutz sind über die Jahrhunderte eher strenger geworden.
Ich weiß auch nicht, ob man zum Beispiel beim Eingang ins Kolosseum nach seinem Ausweis gefragt wurde. Wahrscheinlich nicht. Ausweise sind ja schon eher ein Ding der Moderne, sag ich mal. Hat man wahrscheinlich mündlich gesagt, ja, ja, ich bin auf jeden Fall schon 18.
Die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft GmbH wurde, glaube ich, auch erst im Nachkriegsdeutschland gegründet.
Vermutlich, ja. Aber doch interessant, also, dass man jetzt mal langsam wirklich intensiv anguckt, was haben denn die normalen Menschen irgendwo hingeschrieben, ne? Weil, klar, irgendwelche reichen Leute, die irgendwie super schreiben konnten und alles Mögliche, die werden natürlich immer gut weitergetragen und die sind dann irgendwie gut zu erforschen. Aber ich finde es schön, dass sich die Menschen jetzt auch mal die Arbeit machen und zu gucken, was hat denn so das gemeine Volk gekritzelt? Ne? Was hat damals der Imbissbudenbesitzer für eine Werbung dahin geklatscht? Also das wirklich, ich finde es schön. Ich freue mich da drauf.
Wir haben jetzt gelernt, der Imbissbudenbesitzer hat mit verschiedenen Leuten geschlafen. Auch gut.
Möglicherweise. Oder ins Bett gemacht. Aller Leute, ich gehe jetzt mal meine Hufen schwingen und wünsche euch eine schöne Woche, bis wir uns nächste Woche wiedersehen. Hier bei Fakt ab.
Was schwingst du?
Meine Hüfte.
Ach so, ich habe das akustisch nicht verstanden.
Meine Hüfte.
Okay.
Es gibt auch so bestimmte Worte, die man einfach, weil man sie aus irgendeinem popkulturellen Kontext kennt, auf eine bestimmte Weise ausspricht. Kennst du das nicht?
Ja. Sorry. Ja, doch. Ich habe es nicht verstanden und war auf einem ganz falschen Dampfer.
Sehr kulturwissenschaftliche und popkulturwissenschaftliche Sendung heute. Also, Hüfte schwingen, bis nächste Woche. Macht's gut.
Tschüss.
Die Redaktion hatten Janine Funke und Chris Eckert. Idee Christoph König.
In der ehemaligen DDR erlebte ab Mitte der 80er eine ganz bestimmte Subkultur einen regelrechten Boom. Heavy Metal. Eine Szene, die Teil von etwas Größerem sein will, bis im November 1989 die Mauer fällt und der Traum Realität wird. Welche Kämpfe müssen ausgefochten werden im nun freien Osten? Ist die Geschichte des Ostmetals damit zu Ende oder schreibt sie sich fort? In der zweiten Staffel von Iron East gehen wir diesen Fragen auf den Grund. Dazu treffe ich Musikerinnen und Musiker wie Mike Weichert von Heaven Shall Burn, Kerstin Radke von Glitz, die Band Subway to Sally, den Mitgründer des With Full Force Festivals Bogo Ritter und viele, viele mehr. Gemeinsam blicken wir auf legendäre Konzerte und Tourneen. den DIY-Spirit der 90er, aber auch auf dunkle Seiten neuer Metal-Strömungen. Das ist Iron East, Heavy Metal im Osten. Die zweite Staffel gibt es ab sofort in der ARD-Audiothek.